Ja, wir wollen heute weitermachen mit dem Buch der Offenbarung. Wir sind gerade dabei, uns mit den Sendschreiben an die sieben Gemeinden zu beschäftigen. Und wir haben uns schon zweimal mit der letzten Gemeinde beschäftigt, nämlich die Gemeinde in Laodicea. Und wollen da heute weitermachen. So möchte ich heute Vers für Vers durch dieses Sendschreiben durchgehen. Ich möchte das Sendschreiben erstmal vollständig vorlesen. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also so viel das Sendschreiben. Und wenn man das so liest und sich überlegt, wie sind viele Gemeinden heutzutage ausgerichtet, dann sehen wir natürlich viele Parallelen. Er steht vor der Tür. Er kreidet an, dass sie sprechen, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Das passt zum einen auf die Menschen in Laodicea, auf die Gemeinde in Laodicea. Ich hatte bereits das letzte Mal ausgeführt und das vorletzte Mal, dass diese Stadt eine sehr reiche Stadt war, dass sie Überfluss hatten an Gütern und dass das Materielle sehr im Vordergrund stand. Und diese Situation in der Stadt hat sich ganz offenbar auch auf die Gemeinde ausgewirkt. Sie waren dafür nicht unberührt, sondern auch in der Gemeinde gab es offenbar viele, die so gesprochen haben, denn er sagt das ja nicht zu der Stadt, sondern zu der Gemeinde. Ich bin reich und habe Überfluss. Und das hat sicher gestimmt in Bezug auf die materiellen Dinge, aber eben nicht auf die geistlichen Dinge. Geistlich gesehen sind sie arm und haben drei Dinge nötig. Gold, das im Feuer geläutert ist, Kleider vom Herrn, um sich zu bekleiden, und Augensalbe. Und wir werden darauf eingehen, was damit gemeint ist. Ich komme nochmal zurück auf die heutige Zeit, in der heutigen Zeit, speziell natürlich in den westlichen Ländern, ist es so, dass bei vielen Gemeinden die Situation auch so ist, ja, dass man einfach auf das Materielle schaut und sich nicht dessen bewusst ist, dass geistlich einfach Dinge fehlen. Dass geistlich eigentlich, kann man sagen, das Wesentliche nicht vorhanden ist. Denn all die drei Dinge, die er erwähnt, sind eine Anspielung auf das Wesentliche. Nun schauen wir aber uns zunächst den ersten Vers an des Sendschreibens, nämlich den Vers 14. Wir haben hier die Beschreibung Jesu Christi und in jedem Sendschreiben gibt es erstmal eine Beschreibung Jesu Christi. Er beschreibt sich selbst, wie er ist, und diese Beschreibung ist eine Anspielung auf die Gemeinde selbst. Es kann ein Kontrast sein, es kann auch ein positives Element sein, nämlich dann, wenn in der Gemeinde was zu loben ist. In dem Fall ist es natürlich ein Kontrast. Er sagt, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung des Herrn Jesus, wo er über sich sagt, er ist der Amen, er ist der treue und wahrhaftige Zeuge, er ist treu und wahrhaftig. Ganz im Gegensatz zu dieser Gemeinde, die kein Zeugnis mehr darstellte in dieser Welt. Und er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes. Nun, was bedeutet Amen? Er sagt von sich, das sagt der Amen. Amen bedeutet vertrauenswürdig, fest, sicher oder auch so sei es. Ja, wenn wir beten und Amen sagen, dann sagen wir eben bestätigend, so sei es. Das wünschen wir vom Herrn, dass das so eintritt. Der Jesus verwendet eben dieses Wort hier nämlich auf sich selbst und er verwendet es auch manchmal, um eine Aussage besonders zu verstärken. Das wird dann übersetzt in den deutschen Bibeln normalerweise mit wahrlich, wahrlich. Ja, es gibt auch Bibeln, die übersetzen mit Amen, Amen. Aber es wird meistens übersetzt mit wahrlich, wahrlich. Diese Aussage ist gewiss. Diese Aussage ist ohne irgendwelche Zweifel. Und so ist ja das Wort des Herrn Jesus. Der Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, all das wird vergehen. Unsere Welt wird vergehen. Es ist alles vergänglich, aber das Wort des Herrn Jesus wird nicht vergehen. Und weil er das gesagt hat und weil auch viele andere Dinge im Wort stehen, die bestätigen, dass dieses Wort wahrhaftig ist, dass es die Wahrheit ist, wissen wir, es ist auch relevant für heute. Manchmal wird ja gesagt, ja, heutzutage ist dieses Wort ja überholt. Ja, wir leben heute in einer anderen Zeit, wir leben in einer anderen Situation, wir haben uns weiterentwickelt. Aber der Jesus sagt, mein Wort wird nicht vergehen. Das heißt, sein Wort bleibt erhalten, er wacht über sein Wort. Das sagt uns Gott in seinem Wort selbst. Und so können wir sicher sein, dass dieses Wort die Wahrheit ist. Und es zeugt von dem, der die Wahrheit ist, nämlich von Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist die Wahrheit und durch seinen Geist, sagt uns die Schrift, hat er sein Wort inspiriert, sodass wir uns vollkommen darauf verlassen können. Und wir können uns auch vollkommen auf das verlassen, was er sagt, was er verspricht, seine Verheißungen. Er ist vertrauenswürdig. Das, was er sagt, ist fest und sicher. Und das steht nämlich im starken Kontrast zu Laodicea, steht im starken Kontrast zu der Ausrichtung von vielen Gemeinden heute, wo das Wort Gottes einfach nicht mehr die Rolle spielt, ja, die es spielen sollte, die es haben sollte, wo das Wort eigentlich praktisch verlassen worden ist. Und ich bin da schon drauf eingegangen, es gibt zwei Richtungen im Wesentlichen, wie man das einordnen kann. Die eine Richtung, die sagt, das Wort Gottes, die Bibel, ist nicht vertrauenswürdig, ist fehlerhaft, ist ja schlecht überliefert, da sind Sachen verloren gegangen und so weiter und so fort. Im Rahmen zum Beispiel der Bibelkritik, dass wirklich das Wort selbst in Frage gestellt wird und gesagt wird, ja, so wie wir es hier haben, ist es nicht Gottes Wort. Es gibt vielleicht einzelne Aussagen, die Gottes Wort sind, aber nicht das Gesamte. Diese Aussage steht natürlich im Widerspruch zu dem, was das Wort selbst über sich sagt, was der Herr Jesus über das Wort sagt, also das, was das Wort über sich bezeugt. Und die andere große Richtung ist, dass man nicht sagt, ich stelle das Wort in Frage, sondern dass man sagt, ja, die Bibel ist das Wort Gottes, ist unsere Grundlage, aber man lehrt sie nicht. Man liest sie nicht viel, man lebt nicht wirklich danach, man lässt nur theoretisch stehen, dass die Bibel die Grundlage ist, aber in der Praxis lehrt man und praktiziert man etwas anderes. Und das sind auch viele Gemeinden, die das so praktizieren. Ich hatte erwähnt zum Beispiel in der Charismatik, wo man sehr gerne die Bibel mit sich herumträgt, aber wo man viele Dinge lehrt, zum Beispiel über die Geistesgaben, die im Widerspruch stehen zu dem, was die Bibel uns geoffenbart hat. Und tatsächlich ist in der Praxis dann so ist, dass man mehr Wert auf diese Geistesgaben legt, zum Beispiel auf übernatürliche Offenbarungen und solche Dinge, als das, was im Wort geschrieben steht. Das ist nämlich spektakulär und das interessiert die Menschen. Ja, wenn irgendjemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr, ja, und spricht persönlich eine Person an, hat eine Botschaft für diese Person, das ist spektakulär. Und da suchen die Menschen, speziell auch in der heutigen Zeit, danach. Im Kontrast dazu ist der Herr Jesus, der sein Wort uns gegeben hat, sein vertrauenswürdiges Wort, auf das wir vertrauen sollen, nachdem wir leben sollen. Und es gibt eine etwas ausführliche Bibelstelle, die das noch etwas vertieft. 1. Korinther 1, Verse 18 bis 22. Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Eine etwas ausführlichere Stelle, die wir jetzt nicht im Einzelnen betrachten, sondern einfach einige Aspekte herausgreifen. Wir sehen hier erstmal die Treue Gottes. Gott ist treu, Gott ist zuverlässig. Und sein Wort ist eben nicht Ja und Nein, sondern sein Wort ist Ja und Amen. Sein Wort richtet das aus, was er versprochen, was er verheißen hat, wozu er es gesandt hat. Und die ganzen Verheißungen Gottes, das, was er versprochen hat, sind zuverlässig. Und das liegt auch in dem großen Kontrast zwischen Gott und uns. Wir können uns sehr wohl Dinge vornehmen, das und das zu tun. Wir können jemandem zusagen, wir werden das tun. Aber da wir eben begrenzt sind, da wir schwach sind, können x Sachen dazwischen kommen und unsere Pläne vereiteln. Kann bei Gott etwas dazwischen kommen? Nein, wenn Gott sich etwas vornimmt, wenn Gott etwas verspricht, wird er es ausführen. Das sehen wir an den vielen Endzeitverheißungen, Endzeitprophetien, die sich schon erfüllt haben. Gott hat allen Widerständen zum Trotz sein Wort bisher ausgeführt. Dinge, die heute sich erfüllen, die erfüllen sich genauso, wie es vor tausenden von Jahren durch sein Wort vorausgesagt worden ist. Und diese Aussage ist natürlich eine Ermutigung an uns und eine Ermahnung an uns, dass wenn wir in Beziehung zu diesem Gott leben, wenn wir diesen Herrn kennen, dass wir ihm nacheifern, dass wir mit seiner Hilfe verändert werden und durch seine Hilfe auch befähigt werden, dass wir zu unserem Wort stehen, dass unser Wort auch zuverlässig ist, dass wenn wir jemandem was zusagen, dass wir es einhalten können. Mit Gottes Hilfe, aus eigener Kraft, können wir das nicht. Trotzdem ist es natürlich immer noch bei uns so, dass wir schwach sind und dass unsere Pläne trotzdem vereitelt werden können, weil wir wissen ja nicht, was Gottes Wille ist in konkreten Situationen. Wir wissen natürlich, sein Wille ist in seinem Wort geoffenbart und wir sollen in konkreten Situationen um Weisheit bitten, um das Richtige zu tun. Aber oft treffen wir Entscheidungen im Glauben, in Vertrauen. Und Gott bestätigt es dann, ob dieser Weg wirklich sein Weg war, ob es ein gesegneter Weg war. Aber die Grundlage dafür ist natürlich, Christus ist seine Zuverlässigkeit. Er hat uns alles gegeben, er hat uns fest gegründet, wie es hier heißt, und gesalbt. Er hat uns versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Also er befähigt Gläubige, ein Leben zu leben, das sie vorher gar nicht kannten, das vorher undenkbar war. Und in diesem Leben sollen wir leben, sollen wir wandeln und sollen darin auch zunehmen. Es ist nicht so, dass es Klick macht und auf einmal ist alles anders, sondern wir befinden uns in einem Wachstumsprozess, in dem wir umgestaltet werden und dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Neben dem Amen wird er bezeichnet als der treue und wahrhaftige Zeuge. Wir erinnern uns da an die Worte, die in Johannes 18, Vers 37 aufgeschrieben sind, nämlich wo Jesus vor Pilatus war. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Er ist genau deswegen in die Welt gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben, um die Wahrheit zu bezeugen. Und das hat er getan. Er hat uns die Worte seines Vaters gebracht, so wie es der Vater ihm beauftragt hat. Und er sagt auch weiter, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. An anderer Stelle sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Also ein Schaf des Herrn Jesus hat eine Beziehung zu seinem Hirten, zum Herrn Jesus, und folgt dem Herrn nach. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, sagt er. Und es heißt in Offenbarung 1, Vers 5, und wir hatten diese Stelle schon betrachtet, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Ja, wir wissen von der Bibel her, dass Märtyrer eigentlich Zeugen sind. Unser Wort Märtyrer kommt vom griechischen Wort Zeuge. Und der Jesus hat nicht nur die Wahrheit bezeugt, sondern er ist auch für die Wahrheit in den Tod gegangen. Er war bereit, ans Kreuz zu gehen, und das war genau Sinn und Zweck, warum er in diese Welt gekommen ist. Auch in diesem Sinne ist er der treue Zeuge. Er ist der Zeuge, der sein Zeugnis besiegelt hat mit dem Tod. Und das hat er aus Liebe zu uns getan, wie wir hier lesen, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Ja, dieser bekannte Vers, Johannes 3, Vers 16, drückt das auch sehr gut aus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Liebe Gottes hat Gott dazu bewegt, seinen Sohn zu schicken und ihn für uns hinzugeben. Und der Herr Jesus selbst, auch hier wird von ihm gesagt, er hat uns geliebt und er hat uns von unseren Sünden gewaschen. Die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Es gibt keine Sünde, die ein Hindernis für uns darstellen würde, zu Gott zu kommen. Tatsächlich ruft der Herr Jesus Sünder zu sich. Er hat mit den Sündern gegessen. Ja, er war mit ihnen zusammen, hat mit ihnen Zeit verbracht und hat sie zu sich gerufen. Und jeder, der zu Christus gekommen ist, kann sagen, ich weiß es, er hat mich von meinen Sünden gewaschen. Wie es auch hier Johannes bezeugt in der Offenbarung, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und Paulus sagt, dass er der größte Sünder ist. Ja, und wenn der größte Sünder gerettet werden konnte, dann können auch wir, ja, jeder von uns, gerettet werden. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge, der treu war bis in den Tod. Des Weiteren sagt er, dass er der Ursprung der Schöpfung Gottes ist. Das erinnert uns an die Worte am Ende der Offenbarung, nämlich Kapitel 22, Vers 13. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. In Kolosser 1, Verse 14 bis 17 lesen wir, dass alles durch Christus geschaffen wurde. Und so sehen wir auch, wie dieser Vers gemeint ist. Es ist nicht etwa so, wie die Zeugen Jehovas sagen, dass der Herr Jesus das erste Geschöpf war. Da nehmen sie sehr gerne diesen Vers her und sagen, hier steht's doch, der Ursprung der Schöpfung Gottes, in manchen Bibelübersetzungen der Anfang der Schöpfung Gottes, also er war das erste Geschöpf. Was ganz klar im Widerspruch steht zu vielen anderen Bibelstellen, zum Beispiel hier Kolosser 1, Verse 14 bis 17. Da geht es um Jesus Christus. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Also hier sehen wir, der Jesus ist über aller Schöpfung. Ja, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und hier sehen wir, er ist eins mit Gott. Wie auch der Herr Jesus selbst gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Das heißt, Jesus Christus fing nicht irgendwann an zu existieren, als er in Bethlehem geboren wurde. Nein, als er in Bethlehem geboren wurde, wurde er Mensch, ohne aufzuhören, Gott zu sein. Er war schon immer Gott von Ewigkeit her, war er eins mit Gott. Und das lesen wir schon vom Anfang der Bibel. Wenn wir das erste Kapitel der Bibel aufschlagen, wo es um die Schöpfung Gottes geht, da heißt es unter anderem, lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde. Wo wir einen Hinweis eben haben auf die drei Personen der Gottheit und wo er bestätigt wird und immer wieder, schon im Alten Testament wird uns bestätigt, der Jesus ist Gott. Er ist eins mit Gott. Er taucht auf, schon im Alten Testament zeigt er sich den Menschen und in der Zeit, als die Zeit erfüllt war, sagt uns die Bibel, kam er auf diese Erde, wurde Mensch um eben für uns zu leiden und zu sterben. Aber tatsächlich sehen wir hier, dass alles durch ihn geschaffen worden ist und dass alles in ihm besteht. Also nicht nur mit der Schöpfung hat er zu tun, sondern auch mit der Erhaltung dieses Universums. Wenn er aufhören würde, dieses Universum zu erhalten, würde alles in sich zusammenbrechen und würde das Universum aufhören zu existieren. Er erhält alles, er erhält uns. Und somit ist er der Ursprung der Schöpfung Gottes und ist anbetungswürdig und lobenswert. Das ist unser Herr Jesus, der so groß und so wunderbar ist, dem wir alles zu verdanken haben. Nun beginnen wir, nachdem wir diese Beschreibung gesehen haben, diesen Kontrast zwischen diesem wunderbaren Herrn Jesus, diesen Kontrast zwischen seiner Treue, seiner Wahrhaftigkeit, ja, und uns Menschen, kann man sagen, die wir gar nicht so sind wie Gott, die wir ganz anders sind wie Gott und deswegen auch erlösungsbedürftig sind. Nun fängt er an, in seinem Sendschreiben zu tadeln. Er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also was sagt er hier aus? Er kennt die Werke, das sagt er in verschiedenen Sendschreiben. Also er weiß ganz genau um das Werk jedes Einzelnen. Er weiß ganz genau um die Werke in der Gemeinde und er kann sie beurteilen. Er kann in das Herz schauen. Er weiß genau, mit welcher Motivation ich etwas tue. Er weiß, wenn ich irgendetwas Gutes tue, zum Beispiel ja, jemandem weiterhelfe, dann weiß er genau, was meine Motivation ist. Er weiß genau, ist Egoismus im Spiel, sind andere Dinge im Spiel, ist Geltungssucht im Spiel. Er weiß alles. Und so beurteilt er auch die Werke der Gemeinde in Laodicea. Und das Urteil fällt nicht gut aus. Er sagt, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Ja, und es geht dann weiter, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Nun, was ist gemeint? Wenn wir jetzt geschichtlich zurückgehen zu dieser Stadt Laodicea, dann finden wir dort ein paar Hinweise. Und zwar war es so, dass es in der Stadt eben keine eigene Quelle gab, zumindest nicht in der Größe, dass es zu Wasserversorgung gereicht hätte. Also wurde das Wasser in die Stadt geleitet von außerhalb der Stadt. Und das war eine gute Distanz, die dafür sorgte, dass dieses Wasser nicht kühl in der Stadt ankam, also nicht kalt. Es kam aber auch nicht heiß in der Stadt an. Es war lau. Ja. Es war lau und hat offenbar einen sehr schlechten Ruf gehabt in der ganzen Gegend dort. Ja, so dass wenn man dieses Wasser direkt getrunken hat, probiert hat, der erste Reflex war, man hat es wieder ausgespuckt. Ja. Kennt ihr vielleicht, ihr habt vielleicht mal auch diese Situation erlebt, euch was eingeschenkt, ja, getrunken und gemerkt, es ist verdorben und konntet gar nicht anders als irgendwie sofort das wieder loszuwerden, das wieder auszuspeien. Und das war das, was dieses Wasser bewirkt hat auf diejenigen, die es getrunken haben. Ja, sogar die Einwohner der Stadt selbst hatten offenbar mit diesem Wasser Probleme. Das ist hier eine Anspielung und wir haben viele solche Anspielungen in den Sendschreiben, wo man wusste oder wo diejenigen, die den Brief empfangen haben, auch wussten, was ist jetzt genau gemeint, was bezweckt der Herr Jesus damit. Und jetzt wollen wir das genauer betrachten. Ja, warum wird kalt und heiß jetzt hier erwähnt, als ob es wünschenswert wäre? Und das lau, das ist auf jeden Fall das Negative. Und da gibt es zwei Grunderklärungen. Die eine Erklärung ist, dass sowohl kalt als auch heiß positiv ist. Ja, also wenn ein Christ kalt ist, ist das sehr gut. Wenn ein Christ heiß ist, ist das auch sehr gut. Aber lau, das geht gar nicht. Ja. Das ist die eine Erklärung. Einfach, dann nimmt man die Parallele vom Wasser. Kaltes Wasser ist ja gut für uns und heißes ist gut, aber lau, das geht nicht. Allerdings muss man dazu sagen, wir finden eigentlich keine Bibelstellen, abgesehen jetzt von der hier, die uns Mut machen, ein kalter Christ zu sein. Deswegen passt hier diese Erklärung eben nicht so ganz, weil da müssten wir in anderen Bibelstellen schon irgendwelche Hinweise finden, ja, wo der Herr auffordert, sei ein kalter Christ. Und dann vielleicht noch erklärt werden, was ist damit gemeint, dass du ein kalter Christ sein sollst. Ein kalter Gläubiger würden wir eher mit etwas Negativem verbinden und nicht mit etwas Positivem. Somit ist es besser, das so zu sehen,
Das Kalte ist durchaus negativ, das Heiße ist positiv, aber das Kalte ist immer noch besser als lau. Und das werden wir uns jetzt genau anschauen, warum das so ist. Erstmal, wir haben in der Bibel einige Beispiele von Christen, die man als kalt bezeichnen könnte. In dem Zusammenhang ist dann einfach gemeint dagegen, dass man gegen den christlichen Glauben ausgerichtet ist, also man nicht gleichgültig ist, weil dieses Lau, das steht eben auch für gleichgültig. Und jetzt haben wir diese drei Kategorien, kalt, lau und heiß. Und wir haben lau als gleichgültig und wir haben kalt oder heiß als nicht gleichgültig, aber entweder dafür oder dagegen. Und ein Beispiel haben wir bei Paulus. In Apostelgeschichte 8, Vers 3 heißt es, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Also wir sehen, Saulus war nicht jemand, dem der christliche Glaube egal war. Er kämpfte dagegen. Er versuchte, diesen Glauben zu vernichten. Er war also nicht gleichgültig. Und warum könnte das besser sein, wenn jemand gegen die Christen kämpft, als wie wenn jemand gleichgültig ist? Tatsächlich sehen wir sowohl in der Bibel als auch im persönlichen Zeugnis von Menschen, dass solche, die erstmal sehr stark dagegen waren, die sehr emotional getroffen worden sind von der Lehre des christlichen Glaubens, dass das nahe die größten Befürworter wurden. Wenn diese zum Glauben kamen, wenn diese umgekehrt sind, waren es diejenigen, die von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort gezogen sind, um das Evangelium zu verkündigen. Und Paulus ist so ein Beispiel dafür. Er hat gesagt in 1. Timotheus 1, Verse 15 bis 16, glaubwürdig ist das Wort in aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Also er macht hier eine kurze Zusammenfassung des Evangeliums. Er sagt, glaubwürdig ist das Wort. Wie wir schon gesehen haben, es ist zuverlässig. Diese Botschaft ist sicher, sie ist richtig, sie ist wahr, sie ist glaubwürdig und deswegen aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Das war das Ziel seines Kommens. Das Ziel seines Kommens war nicht primär, ein Vorbild zu sein, wie wir leben sollen, obwohl das natürlich auch zutrifft. Das Hauptziel seines Kommens war, um Sünder zu retten. Und Paulus sagt, von denen ich der Größte bin. Und das ist nachvollziehbar, wenn wir sein Leben anschauen, wie er Christen gequält hat, wie er versucht hat, sie zur Gotteslästerung zu zwingen. Das bezeugt er von sich selbst, aber er durfte gerettet werden. Und er sagt, darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden. Ja, Jesus war langmütig mit Paulus. Er war geduldig mit ihm. Er hat erstmal seinem Wüten zugeschaut. Er hat ihn machen lassen, bis er dann auf der Straße zu Damaskus ihm erschienen ist und ihn aufgehalten hat. Und er eine wunderbare Umkehr erfahren durfte. Und wenn ein so großer Sünder wie Paulus zu Christus finden dürfte, sagt er selbst, ist das ein Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden. Niemand muss wegen seiner Sünde verzagen. Egal wie viel Sünde wir aufgeladen haben. Und die Bibel sagt, wir haben alle viel Sünde aufgeladen. Egal wie viel Sünde wir aufgeladen haben, wir dürfen zu Christus kommen. Wir sollen sogar zu ihm kommen. Er ruft uns zu sich. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und hier ist nicht gemeint, beladen mit Sorgen, obwohl wir natürlich auch unsere Sorgen zu ihm bringen dürfen, sondern hier ist gemeint, beladen mit Sünde. Wir schauen uns ein paar Stellen zu der Aussage an, dass du heiß wirst. Römer 12, Vers 11, da haben wir erstmal eine Aufforderung. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ja. brennend zu sein, heiß zu sein, bedeutet so viel wie eifrig zu sein. Eifrig zu sein, dem Herrn zu dienen, dem Herrn nachzufolgen, wirklich eingenommen zu sein von seiner Botschaft, von seiner Liebe, das Staunen nicht aufzugeben über sein großes Werk. Ja, heute Morgen hat jeder, der gebetet hat, gedankt und sein Staunen zum Ausdruck gebracht über das große Werk des Herrn Jesus, was er für uns getan hat. Man könnte meinen, ja gut, wenn man das jetzt schon einmal gebetet hat, braucht man es ja nicht nochmal beten und nicht nochmal. Aber tatsächlich ist es genau diese Botschaft, die einen Christen beherrschen sollte, die einen Christen Freude bereiten sollte, dass der Herr Jesus alles für uns getan hat, dass er ein so perfektes Werk am Kreuz vollbracht hat, dass er bezahlt hat mit seinem Leiden und Sterben. Das ist etwas, was uns einnehmen sollte, was uns prägen sollte, was uns auch verändern sollte. Paulus sagt, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das soll unsere Gesinnung sein, eine dienende Gesinnung, eine opferbereite Gesinnung. Und ein Diener zu werden und bereit zu sein, Opfer zu geben, das geht nur im biblischen Sinne, wenn wir ihn vor Augen haben, wenn wir auf Christus schauen, der das perfekte Vorbild eines Dieners war, der derjenige war, der für uns gestorben ist, obwohl wir es nicht verdient haben. Und auf dieser Grundlage, auf Grundlage dieses Erlösungswerkes sollen wir ihm dienen, sollen wir brennend sein im Geist. Und so drückt es auch Paulus im Brief an Titus aus, Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat. Also wieder greift er diesen Gedanken auf, Christus hat sich für uns hingegeben, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und auch hier sehen wir, erst kommt das eine, dann kommt das andere. Erst kommt das Erlösungswerk, der Glaube an dieses Erlösungswerk und als Folge kommen die guten Werke. Und hier sagt eben die Bibel uns ganz klar, und ist die Bibel sehr dogmatisch, Werke, die gut sind in Gottes Augen, und damit meine ich nicht gut für meinen Nächsten, wenn ich jetzt einem Bettler was zu essen gebe, ist es in dem Moment erstmal gut für ihn, aber Werke, die gut in dem Sinne sind, dass sie Gott wohlgefällig sind, sind nur die, die durch Gott gewirkt sind. Und das sind nur die Werke, die aus dem Glauben herauskommen. Und deswegen ist der Glaube an dieses Erlösungswerk die Grundlage dafür, um Gott in wohlgefälliger Weise zu dienen. Deswegen heißt es hier, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wir werden also nicht errettet durch gute Werke, sondern die guten Werke kommen aus Liebe und Dankbarkeit heraus, nämlich aus Liebe und Dankbarkeit, weil wir wissen, wir sind unverdienterweise erlöst worden. Und ein wahrer Gläubiger zeichnet sich dadurch aus, dass diese Werke kommen. Ich hatte vorher erwähnt, das ist ein Wachstumsprozess. Es ist nicht so, dass auf einmal er kommt zum Glauben und von dem Tag an ist er nur noch beschäftigt, gute Werke zu tun, also Werke, die Gott wohlgefällig sind, sondern wir wachsen darin und wir werden verändert. Und bei manchen fängt das mit einer ganz kleinen Flamme, kann man sagen, an, um dann immer weiter zu wachsen und sich zu steigern. Wichtig ist, dass wir Gottes Wort gebrauchen, um eben verändert zu werden im Glauben, dass er auch das genau tut, dass er zu uns spricht durch sein Wort, dass er uns verändert durch sein Wort. Ja. Ein Beispiel für eine vorbildliche Gläubige haben wir in der Apostelgeschichte, Verse 9 bis 36. Ich denke, ihr werdet alle die Tabitha kennen. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Ich denke mal, ihr wisst, wie es weitergeht. Sie starb und sehr, sehr, sehr viele waren traurig, haben betont, wie sie ihnen geholfen hat, wie sie Kleidung für sie genäht hat und so weiter. Und Petrus hatte dann zum Herrn gebetet und sie durfte auferweckt werden. Gott hat dieses Wunder getan. Aber ich denke, es ist ein Vorbild für uns, dem nachzueifern. Nun, wir haben gesehen, kalt und heiß, nun kommt aber lau. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Warum ist Lauheit so schlimm? Ja, warum sagt Herr Jesus, ich werde ihn ausspeien? Es ist ja so, wie ich es vorher gesagt habe, als ob er dieses Wasser probiert und ausspeit, es ist nicht genießbar. Hier geht es also nicht um jemanden, der schon die ganze Zeit mit Christus verbunden war und dann plötzlich ausgespien wird, sondern das Bild ist wirklich folgendes, man versucht, dieses Wasser zu trinken und es ist so ungenießbar, dass man es sofort wieder ausspeit. Weil es gibt manche, die sagen ja, dieser Vers zeigt ja, dass man wirklich von Neuem geboren werden kann, gerettet werden kann, dem Herrn nachfolgt, ja, und dann lau wird und dann wird man ausgespien und geht verloren. Die Bibel sagt uns aber, wenn man wirklich gerettet ist, wenn man zum Herrn gehört, dann bleibt man beim Herrn. Nicht etwa, wenn man selbst so stark ist, wir sind alle schwach, sagt uns die Bibel, sondern wegen den Verheißungen Gottes, wegen dieser Treue Gottes. Er ist treu. Er ist wahrhaftig. Und er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Ewiges Leben. Die Bibel sagt uns, wenn wir an Christus glauben, an sein Erlösungswerk, in dem Bewusstsein, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind, dass wir in dem Moment ewiges Leben bekommen. Das sagt ja auch Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also auch hier steht nicht, ewiges Leben bekommt irgendwann mal, wenn er stirbt, sondern ewiges Leben hat. Und das betont die Bibel immer wieder, das ewige Leben fängt in dem Moment an, wo wir zu Christus kommen, wo wir das Vertrauen auf uns selbst aufgeben, wo wir nicht mehr auf unsere eigene Bemühung und eigenen Werke vertrauen, nicht mehr auf eine Gemeinde- oder Kirchenzugehörigkeit oder auf eine andere Person, sondern allein auf Christus und sein Werk. Wenn wir darauf vertrauen, im Wissen, dass wir sonst verloren wären, dass wir sonst Gericht verdient hätten, sagt uns die Bibel, bekommen wir ewiges Leben und werden nicht deswegen am Ziel ankommen, weil wir besser sind als die anderen, sondern wir werden das Ziel erreichen, weil der Herr Jesus versprochen hat, dass er als der gute Hirte auf jedes seiner Schafe achten wird. Weil er stark ist, nicht weil wir stark sind, sondern weil er stark ist, nicht weil wir vertrauenswürdig sind, sondern weil er vertrauenswürdig ist. Und sogar das Schwachste seiner Schafe wird er ans Ziel bringen. Er wird nicht nur die Starken ans Ziel bringen. Ja, dann könnte man nachher sagen, ja, die Starken, die konnte er bewahren. Er wird auch die Schwachen ans Ziel bringen. Er sorgt sich ja speziell um die Schwachen, um sie ans Ziel zu bringen. Und er wird die ganze Ehre dafür bekommen. Deswegen, das ist nicht hier gemeint, sondern hier ist wirklich gemeint, es geht hier um jemanden, der Christus nicht hat und auch niemals hatte. Und so hatten wir diese Stelle schon betrachtet, nämlich Matthäus 7, Verse 22 bis 23. Da heißt es, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und da werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also auch hier die Aussage, hier geht es um Menschen, die wirklich von Jesus gesprochen haben, die haben vielleicht sogar gerne gesagt, ich liebe den Herrn Jesus, ich folge ihm nach. Sie haben sogar Wunder getan im Namen des Herrn, nämlich Dämonen ausgetrieben, Wundertaten vollbracht, wie es hier heißt, geweissagt. All das haben sie getan. Und der Jesus sagt nicht, ja, ihr habt mal zu mir gehört, seid dann aber irgendwie falsch abgebogen. Er sagt, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. In 2. Timotheus 3, Vers 5 heißt es speziell von den Verführern, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie von solchen, wende dich ab. Ja, es kann sein, dass jemand äußerlich gottesfürchtig erscheint, dass jemand äußerlich von Gott, von der Bibel und von diesen Dingen spricht, aber dass er nicht wirklich eine lebendige Beziehung zu meinem Jesus hat, dass er nicht wirklich erfahren hat, dass er gerettet worden ist von seiner Schuld und Sünde, also dass diese Erkenntnis gar nicht da war und deswegen auch keinen Zugang haben zu der Kraft des Herrn Jesus, deren Kraft aber verleugnen sie. Sie haben diese Kraft auch in dem Sinne nicht, weil sie den Herrn Jesus gar nicht wirklich kennen. Und auch solche sind es, die letztendlich vom Herrn Jesus als ja nicht des Reiches Gottes würdig betrachtet werden. Weil wer ist würdig? Würdig ist nur derjenige, der erkannt hat, ich bin ein Sünder, ich bin ein so großer Sünder, dass ich Gericht verdient hätte. Und in diesem Wissen eben das Heil in Christus und allein in ihm gesucht hat. Würdig ist also nicht jemand, der aus eigener Kraft irgendetwas erreicht hat, der aus eigener Kraft sich verbessert hat, sich verändert hat. Würdig ist nur derjenige, der erkennt, ich bin unwürdig. Ich habe den Himmel gar nicht verdient. Ich passe nicht zum Himmel. Ich bin nicht kompatibel mit dem Himmel. Nur allein Christus kann mich würdig machen, indem er mich reinigt durch sein Blut. Speziell haben wir auch einige Aussagen über die Pharisäer in der Bibel. Matthäus 23, Vers 13. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Die Pharisäer, die haben zu den religiösen Führern der damaligen Zeit gehört. Das waren die Menschen, die freundlich gegrüßt worden, die geehrt worden sind, wenn man ihnen begegnete, auf die man gehört hat. Ja, Menschen, die wirklich gesucht haben nach Gott, die gingen zu den Pharisäern. Ja, es gab auch noch die Sadduzäer, manche sind auch zu denen gegangen, aber die Pharisäer haben auch zu diesen Führern gehört. Und die Pharisäer haben sehr viele Gebote aufgestellt über das hinaus, was die Bibel uns sagt. Und haben den Menschen sehr viele Gebote auferlegt, haben sich an viele gar nicht selbst gehalten. Sie hatten aber ein großes Ansehen. Und deswegen haben viele auf sie geachtet. Und es heißt hier, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Und das liegt daran, dass wenn man natürlich das befolgt hat, was der Pharisäer gesagt hat und darauf vertraut hat, hat man letztendlich wieder auf seine eigenen Werke vertraut. Man hat darauf vertraut, wenn ich all die Anweisungen der Pharisäer befolge, dann wird es schon richtig sein, dann werde ich schon im Himmel ankommen. Und das war natürlich eine Lüge. Sie selbst gehen nicht hinein, sagt uns die Schrift. Und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein, denn die Errettung, das Heil, war schon immer aus Glaube und nicht aus Werken. Deswegen heißt schon bei Abraham, der weit vor den Pharisäern gelebt hat, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wir sehen schon hier bei Abraham die Rechtfertigung aus dem Glauben. Das ist eine Wahrheit, die sich durchzieht durch die Bibel. Wir können uns das Heil, den Himmel nicht verdienen, sondern wir können es uns nur schenken lassen. Und wenn wir es natürlich geschenkt bekommen haben, führt das zu einem veränderten Verhalten. Es führt nicht dazu, dass man sagt, ja gut, wenn ich es geschenkt bekommen habe, kann ich jetzt sündigen, so viel ich will. Nein, sondern wenn Christus in uns wohnt, wenn wir zu Christus gehören, dann wird er uns verändern.